Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wissen Sie, wie die Welt im tiefen Meer aussieht? Es gibt einen neuen Podcast, der untersucht die Tiefsee und der beginnt mit einem kleinen Tauchgang an der Küste in Norwegen.
Am Rande des Fjords erstrecken sich riesige Seetangwälder mit langen gelben Blättern, roten Adern, pinken Fasern. Sie wiegen sich sanft in der Meeresströmung. Oberhalb von mir schwimmt eine pink-gelb leuchtende Qualle, zieht sich immer wieder zusammen und streckt sich. Unter mir zieht ein grauer Fischschwarm vorbei. Nur wenige Meter von hier beginnt das offene Meer, der Atlantik. Je weiter man sich vom Festland entfernt, desto tiefer wird die See. Eine unberührte, unentdeckte Wildnis.
Ja, in diese Wildnis ist die Podcastmacherin Marlene Kleefs eingetaucht. Zumindest hat sie ganz viel dazu recherchiert, um rauszufinden, ob da unten in der Tiefsee vielleicht die Rettung für das Klima zu finden ist. Es gibt nämlich Menschen, die sind davon überzeugt. Und es gibt andere, die sehen das ganz anders. Die Tiefsee birgt sehr viele Geheimnisse. Und was dieser Podcast rausfindet über die Tiefsee, das hören wir in ungefähr 10 Minuten hier im Kompressor. Vorher werden wir aber gleich erstmal Fernsehen. Wir schauen uns die neue Mediathek des ZDF an. Heißt jetzt nicht mehr Mediathek, sondern Streaming-Portal. Und was da genau anders ist, das besprechen wir gleich. Wo schauen wir die nächste Serie, die nächste Doku, den nächsten Film? Die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, die haben sehr viele Inhalte, auch sehr vielfältige Inhalte. Aber die öffentlich-rechtlichen Mediatheken gelten nicht unbedingt als die nutzerfreundlichsten Angebote. Das ZDF hat da jetzt was getan, hat die eigene Mediathek überarbeitet, heißt jetzt auch nicht mehr Mediathek, sondern heißt Streaming-Plattform, will intuitiver sein, will klarer sein, verspricht personalisierte Angebote. Und man erkennt ziemlich schnell, dieses neue ZDF-Portal, das orientiert sich noch mehr an den Großen, wie zum Beispiel Netflix. Ob das eine gute Strategie ist, die aufgehen kann, das bespreche ich jetzt mit dem Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft Markus Kleiner, der sich viel mit Streamingportalen beschäftigt hat und vor einiger Zeit auch ein Buch dazu geschrieben hat, Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Hallo, Herr Kleiner.
Hallo.
Erstmal, Sie haben diese neue Mediathek ausprobiert, die ist ja noch ganz neu, gibt es erst seit gestern. Was ist da denn anders als vorher? Was wurde verändert vom ZDF?
Also es ist hochglanziger. Also man hat das Gefühl, die Bilder sind besser, das Menü erscheint benutzerfreundlicher. Also auf den ersten Blick, wenn man es dann ein bisschen ausprobiert, hat es einfach noch Probleme, Content zu finden, das, was man sucht, zu finden. Man hat zwar eine Suchmaske, aber das ist nicht intuitiv. Also man muss sehr, sehr viel interagieren mit dem Interface. Und es sieht halt besser aus, es sieht geordneter aus. Aber eine richtige Veränderung habe ich nicht erkannt.
Das ist interessant, dass Sie sagen, das ist nicht intuitiv, weil damit wirbt das ZDF. Ich glaube, intuitiv ist das Adjektiv, was am meisten verwendet wird in der Ankündigung vom ZDF. Diese neue Mediathek, diese Streaming-Plattform, die soll intuitiv sein. Was bedeutet denn überhaupt intuitiv oder was vermissen Sie da?
Intuitiv hört sich ganz toll an, weil dann bin ich sozusagen auf Augenhöhe mit der digitalen Plattform und habe das Gefühl, ich kann sie kontrollieren, sie versteht mich, lässt sich auf meine Wünsche und meine Bedürfnisse ein. Das ist natürlich alles Marketing. Wenn man darauf hingeht und sagt, okay, also ich will ganz schnell sehen, was ist das Angebot, was sind vielleicht die aktuellsten Sachen, was sind die spannendsten Sachen, was sind die meistdiskutiertesten Sachen, das ist die eine Sache, das sieht man nicht wirklich. Also man hat so das Neueste oder das Interessanteste, steht da, also diese starken Schlagworte, aber eine Plattform weiß ja gar nicht, was mich persönlich interessiert. Da muss man in die Personalisierung gehen. Personalisierung lebt von Nutzung. Also ich muss ganz oft die ZDF-Mediathek und die Streaming-Plattform nutzen, damit der Algorithmus weiß, was mich interessiert. Also ob mich Serien, Dokumentationen, Filme, Nachrichten mehr interessieren, welche Schauspielerinnen, Regisseurinnen, welche Content-Angebote, auch von welchen Spartensendern. Ich muss ganz, ganz viel nutzen. Und dann gibt es so eine Form der Personalisierung. Und das schafft vielleicht dann auch eine Abhängigkeit zum Streaming-Angebot des ZDF, wenn die sagen, oh, das ist, ich kriege aber ganz viel angeboten, was mich interessiert. Es ist natürlich beim ZDF sehr stark limitiert.
Und das können wir wahrscheinlich auch erst dann beurteilen, wenn man sie eben eine Weile genutzt hat, diese Streaming-Plattform. Aber ich finde, was auch auffällt, ist, wenn man reinguckt, dass es vielleicht so mehr Distanz zum Fernsehen gibt. Also früher gab es ja auch so Bänder wie 20.15 Uhr oder Sendung verpasst oder so. Das gibt's alles nicht mehr. Würden Sie sagen, das ist eine gute Entwicklung? Spricht das dem Nutzungsverhalten der User?
Das ist eine notwendige Entwicklung, denn Streaming lebt davon, dass man zu jeder Zeit, an jedem Ort, wann immer man will, Inhalte nutzen kann. Und das ist die Idee von Streaming. Und da kann sich natürlich das ZDF nicht verweigern. Aber es gibt natürlich noch lineare Angebote, in denen man das Live-Fernsehen auch eingebunden hat. Also dass man Livestreams hat in das aktuelle Programm oder in die aktuellen Programme hinein. Man hat dann aber die Angebote, die losgelöst sind von Zeit und Raum. Aber man tritt in der Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime, zu den Streaming-Monopolisten, die man nicht gewinnen kann und wo man auch wirklich bis jetzt noch keine Innovationen gezeigt hat. Also ZDF und ZDF Mediathek ist kein Innovationstreiber im Bereich Streaming. Sie haben ihr Angebot verbessert, sie haben es besser aussehen lassen, sie haben es vielleicht besser systematisiert, auch angepasst an die großen Streamer. Aber was mir fehlt, ist ein klares Streaming-Konzept des ZDF und der Öffentlich-Rechtlichen generell. Das fehlt, da hinkt man Jahre hinterher und man wird es auch so schnell nicht einholen in der Konkurrenz zu den großen Streaming-Monopolisten.
Und würden Sie sagen, ist es da richtig, dass man sich an den Großen dann orientiert? Weil das kann man ja, glaube ich, schon sagen, dass das hier wie die Großen aussieht, wie Netflix oder Disney. Oder kann man da gar nicht mithalten und müsste eigentlich eine ganz eigene Strategie entwickeln?
Einerseits muss man sich orientieren an dem Zeitgeist, also was wollen Nutzerinnen, was macht die Konkurrenz, das muss man sehen, das muss man verstehen. Man braucht aber ein eigenes Streaming-Konzept. Streamen wir jetzt aus einer Notwendigkeit heraus, weil Streaming ein Leitmedium der Zeit ist, oder sehen wir einen Mehrwert darin, unsere Idee von öffentlich-rechtlichem Rundfunk unter den Bedingungen von Streaming weiterzuentwickeln. Und erst dann kann eine Strategie entstehen. Erst dann kann auch eine Konkurrenzsituation hergestellt werden, dass man sagt, hey, was ihr bei uns seht, seht ihr nirgendwo anders. Und wir zeigen das in einer Art und Weise, die sich unterscheidet. Etwa indem wir keine Werbung dazwischen schalten, indem wir nicht versuchen, eure Privatsphäre auszuplündern und so weiter. Also man kann versuchen, graduelle Unterschiede zu erzeugen, nur eine Konkurrenz wird das öffentlich-rechtliche Streaming niemals sein.
Und haben Sie darüber hinaus noch weitere Ideen, wie das aussehen kann, so ein Streaming-Konzept vom Öffentlich-Rechtlichen, wo die Stärken des Öffentlich-Rechtlichen in so einem Streaming-Angebot, in einem digitalen Angebot aufgehen kann?
Naja, man muss weggehen von der Nostalgie. Es gibt ja sowas wie die Kultserien des ZDF. Die habe ich als Kind, ich bin jetzt 51, auch alle gesehen, finde ich toll. Aber naja, dann frage ich mich, warum finde ich den gleichen Content denn bei YouTube? Warum finde ich denn so viel ZDF-Content bei YouTube? Warum finde ich auch ZDF-Angebote bei Netflix? Also etwas wie eine Serie Doppelhaushälfte. Also dann sollte man sich überlegen, naja, wenn ich überall digital präsent bin, wie soll ich denn meine eigene Streaming-Plattform stärken? Wenn ich meinen Content rausgebe und die Leute das finden können überall, wo sie wollen. Also man muss sich eher überlegen, wie kann man Inhalte fokussieren und bündeln. Also die Inhalte gibt es nur beim ZDF, auch keine Lizenzierung zu anderen Streamern. Das ist das eine. Und das andere ist, was wäre denn zeitgemäßes Streaming, wenn wir mal von der Kernzielgruppe der Boomer Plus weggehen und hingehen, wie können wir ein junges Publikum erreichen, mit welchen Angeboten? Funk macht das so, indem sie verschiedenste digitale Formate entwickelt haben, um eine junge Zielgruppe zu bekommen. Aber hier muss man fragen, was wäre aus einem zukünftigen Publikum, aus der Perspektive eines zukünftigen Publikums, also die jetzt vielleicht noch unter 10 sind, gedacht, die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen im Stream?
Das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber auch ein wichtiger Anspruch. Haben Sie da eine Antwort drauf? Also wie stellt man sich auf für die Zukunft aus Perspektive der öffentlich-rechtlichen Angebote?
Die Zukunft muss sein, man muss sich stärker an den Bedürfnissen der Nutzerinnen orientieren. Und wenn die Nutzerinnen ein sehr hohes Alter haben, wie es gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, dann orientiert man sich gerade daran und versucht es etwas zu ändern. Man muss sich fragen, was sind Themen? Was sind Verhandlungsformen auch, wie man Nachrichten präsentiert, wie man vielleicht Politik vermittelt, wie man Themen also wirklich da abholt, Jugendliche da abholt, wo sie stehen in ihren Lebenswelten, wie man seinen Programmauftrag erfüllt, wenn es darum geht, naja, Sportangebot, Information, Unterhaltung, Wissen. Also im Unterhaltungsbereich sind die Öffentlich-Rechtlichen extrem schwach im Vergleich zur Konkurrenz, zu den Privaten, aber auch zu den Streamern. Also man muss ein neues Unterhaltungskonzept anbieten, was wirklich Unterhaltungsvermittlung ist. Auf der Informationsvermittlungsebene sind die Öffentlich-Rechtlichen sehr stark, ist das ZDF sehr stark. Im Bereich Dokumentation sind sie sehr, sehr stark. Aber es geht vor allem darum, Politik und Unterhaltungsangebote neu zu denken von den jungen Zielgruppen heraus. Ich bin 51 und kann jetzt nicht mehr sagen, was ist das Interesse einer jungen Zielgruppe in 10 Jahren. Ja. Da muss man auch andere Menschen ins operative Geschäft hineinsetzen.
Ja, das sagt der Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft Markus Kleiner von der SRH Berlin University of Applied Sciences zur neuen ZDF-Mediathek und zu den Möglichkeiten der Streaming-Portale oder Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Kleiner.
Sehr gerne.
Kommen wir zur großen Frage, was tun gegen die Klimakrise? Der australische Geschäftsmann Jared Barron, der hat eine Lösung und der hat sie immer in seiner Tasche mit dabei, wie gerade ein neuer Podcast erzählt.
So most of my jacket pockets are full of nodule dust.
Seine Jackentaschen seien deshalb voller Knollenstaub. Und diese eine hier vor uns auf dem Tisch, die trägt er schon ziemlich lange mit sich rum.
Ja, Knollenstaub hat er dabei aus der Tiefsee. Also Knollen, so Steine, stelle ich mir vor, die ganz viel Metall enthalten. Und Jared Bannon glaubt, diese Knollen, die da in der Tiefsee einfach rumliegen, die kann man hochholen, die kann man ernten, wie er sagt. Und damit könnte man das Klima retten. Das wären neue Rohstoffe. Aber ob das wirklich so unproblematisch ist, das erzählt jetzt eben dieser neue Podcast, der sich sehr ausführlich mit der Tiefsee und den Rohstoffen dort befasst. Land unter heißt der Podcast, ist die zweite Staffel des größeren Podcasts Enden vom Futurium in Berlin. Und die Host ist jetzt hier bei mir, Marien Klavs. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Vielleicht erklären Sie erst nochmal, was da genau in der Tiefsee rumliegt, diese Knollen. Was ist das?
Genau, die nennen sich Manganknollen. Man kann die sich vorstellen, ich hatte einige im letzten Jahr in der Hand. Egal, wo wir waren, wer sich damit befasst, der hat eigentlich immer Manganknollen dabei. Die sind ungefähr so groß wie eine Faust. Gibt auch kleinere, gibt auch recht große. Recht poröse Struktur, schwarz von außen. Das heißt, wenn man sie so anfasst, dann merkt man auch, dann hat man diesen Knollenstaub von der Jared Barron, ja, von dem der gerade erzählt hat, den hat man dann auch direkt an der Hand. Und die entstehen, weil anorganisches Material, also zum Beispiel ein Haifischzahn, ja, der sinkt einfach diese ganzen hunderte, tausende Meter tief, lagert sich da unten auf dem Meeresgrund ab und dann bilden sich darum über mehrere Millionen Jahren eben Schichten und so entsteht dann dieser Stein. Und da drin stecken Kobalt, Kupfer, Nickel, also eben genau die Ressourcen, die wir potenziell brauchen für die Energiewende, so sagt zumindest Jared Barron, die wir brauchen, um zum Beispiel Batterien zu bauen. Und deshalb nennt er sie auch immer Batterien in einem Stein.
Ja, okay. Und die liegen da einfach rum, sagt er. Und da können wir jetzt einfach runtergehen, könnte die alle holen. Und man würde niemandem irgendwie Leid zufügen, weil er sagt, die Tiefsee ist im Grunde leer. Ist das so? Kann man das so sagen?
Das ist zumindest seine Erzählung. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Das wissen wir mittlerweile. Also die Tiefsee ist immer noch relativ unentdeckt, muss man dazu sagen. Also die Ozeane sind ja so zwei Drittel unserer Erde. Und dieser Meeresgrund ist eigentlich nur so zu 20% kartografiert. Das heißt, man muss auch sagen, wir wissen einfach sehr wenig, wie das da aussieht. Aber es gibt da neben diesen Manganknollen, gibt es Seegurken, kleinere Tiere, die da rumfleuchen. In den 60er Jahren sind das erste Mal zwei Menschen tatsächlich an den tiefsten Grund des Meeres gefahren.
Im Marianengraben.
Genau, Marianengraben, das Challenger-Tief. Das ist natürlich wirklich, also muss ich das vorstellen, wenn man so den Alexander, also den Fernsehturm nimmt, das ist 368 Meter hoch. Und den fährt man jetzt eben nicht einmal runter, sondern 20, 30 Mal. Also das muss man sich vorstellen, was das für eine Tiefe ist. Ja. Und die erzählen von ihrer Reise, was sie da für verschiedene Tiere sehen, die biolumineszent leuchten und ganz am Grund des Meeres dann tatsächlich einen sehr flachen Fisch. Also sie ist nicht leblos, das wissen wir mittlerweile und sie hält auch noch einige Überraschungen bereit.
Ja, und es ist ja auch total spannend. Sie haben auch mit einer deutschen Forscherin gesprochen, die sich mit der Tiefsee befasst und die rausfinden wollte schon vor vielen Jahren, was man denn für Spuren hinterlässt, also oder was es macht, wenn man da Spuren hinterlässt. Und dann sind die da runter und haben eben Spuren gemacht mit so einem Flug. Wir hören mal, was sie dann dazu sagt.
Man konnte diese Flugspuren und alles noch ganz genau sehen. Man sah noch dieses hellere Sediment, was von unten nach oben gewühlt worden war und so weiter. Also es war absolut faszinierend, dass nach so langer Zeit eigentlich da unten kaum Veränderungen stattgefunden haben.
Also 25 Jahre später sind Sie da wieder runter und haben geguckt, gab es da Veränderungen? Es gab eigentlich keine Veränderung. Was ist das für eine Erkenntnis?
Also wir sagen immer, die Uhren der Tiefsee, die ticken ganz anders. Also das ist wirklich diese Feststellung, wenn man sich überlegt, ein Stein, der so groß ist wie eine Faust, braucht Millionen Jahre, um zu wachsen. Und wenn ich mit einem Flug über dieses Sediment, diesen Meeresboden fahre und fahre 25 Jahre später wieder hin und es hat sich nichts verändert, dann wissen wir einfach, die Zeit läuft ganz anders ab. Und wir hier oberhalb vom Meeresspiegel können eigentlich kaum verstehen, wie diese Uhren da ticken. Es ist eben alles in Zeitlupe, in sehr, sehr langsamer Zeitlupe.
Und man kriegt eigentlich so den Eindruck, dass ein Menschenleben überhaupt nicht ausreicht, um zu erforschen, was für Spuren man da wirklich hinterlässt oder was man eben da, wie man, was für einen Einfluss man hat in der Tiefsee, wenn man da eingreift.
Ja, und ich glaube eben, mein Eindruck war auch, nach dieser Recherche ist es wirklich auch vielleicht ein Ort, an dem wir als Menschen gar nicht so viel zu suchen haben. Also wir mit unseren Lungen kommen da sowieso nicht wahnsinnig weit. Und es ist wirklich ein menschenfeindliches Gebiet, was man natürlich auch daran sieht, dass diese ganzen Forscherinnen auch nie wirklich da waren. Die sind natürlich immer nur mit Kameras runtergetaucht und versuchen irgendwie eine Ahnung zu bekommen, wie sieht das Leben eigentlich aus. Und das kann einen doch schon demütig stimmen, wie wenig wir eigentlich über diese Welt wissen.
Aber dieser Baron, der sieht das eben anders, der will da einfach hin und will das alles hochholen. Und Sie erzählen das ja auch ganz schön spannend in dem Podcast. Also das ist ja schon auch eine Art Krimi, weil Sie einerseits eben diesen Baron haben mit seiner Idee und dann haben Sie aber auch die Gegenspielerin aus Norwegen, Greenpeace, die dann da auftaucht mitten im Pazifik, wo dieses Forschungsschiff von Baron gerade runter will. Und wir können ja mal kurz hören, wie das dann klingt in Ihrem Podcast, dieser Showdown.
Mit dem Boot fahren Sie ein paar hundert Meter zu Barons Schiff. Sie positionieren ihr Boot direkt unter dem großen Schiffskran am Heck, holen ihre Kletterseile raus. Einer der Forscher dreht sich um, guckt sie skeptisch an. Dann werfen sie ihre Seile aus, klippen ihre Klettergurte ein. Amanda und zwei ihrer Kolleginnen ziehen sich am Schiffskran hoch. Der ist ungefähr so hoch wie ein 10-Meter-Turm im Freibad.
Also wir sind da so richtig live dabei, quasi wie die da dieses Schiff entern oder zumindest das versuchen. Ich habe mich da gefragt, das ist natürlich total spannend und auch toll und braucht wahrscheinlich auch ganz schön viel Arbeit, dieses Storytelling da reinzubringen. Wie viel Fokus legen Sie da drauf? Wie viel Zeit legen Sie auf den genauen Aufbau dieser Geschichte?
Also wir haben angefangen, an der Geschichte zu arbeiten im Februar 2024, also ein gutes Jahr her. Und dann nehmen wir uns wirklich viel Zeit erstmal zu recherchieren. Wir haben am Anfang eine Idee, wie könnte diese Geschichte über 4 Folgen erzählt werden. Und dann wird man meistens von der Wirklichkeit überrascht und trifft Menschen, die einem ganz neue Perspektiven öffnen, ganz andere Geschichten erzählen. Das heißt, wir werfen dann auch schon immer wieder viel um, schreiben nochmal neu. Und auch bei dieser Geschichte war es so, dass wir eigentlich schon fertig waren im Januar mit dem letzten Skript, mit der letzten Aufzeichnung. Und dann haben wir im Februar festgestellt, oh, das Blatt hat sich nochmal gewendet und jetzt haben wir gerade das Ende nochmal umgeschrieben, wir eben überrascht wurden von der neuen Wirklichkeit.
Ja, ja. Aber das heißt, es ist tatsächlich schon, also die Recherche ist der eine Schritt, aber dieser nächste Schritt, sind Sie da so auch mit involviert mit dieser Frage, wie bauen wir es auf, wann führen wir welche Figur ein? Das ist viel Arbeit.
Genau, das machen wir im Team. Also ich habe es gemeinsam mit Patrick Stegemann gemacht, der ist dann mein Editor gewesen. Ich habe gemeinsam geschrieben mit Karim Khatab, ist mein Co-Autor. Und dann sind eben noch viele andere aus dem Team involviert. Yannick Werner macht den Schnitt. Wir haben mit einem Musiker zusammengearbeitet, mit Benjamin Drees. Also das sind viele Leute involviert und viele Runden, die wir da drehen. Keschrau Biros, der auch hier die Prologe spricht, wo wir immer wieder überlegen, wie erzählen wir diese Geschichte eigentlich.
Jetzt haben Sie sich lange mit der Tiefsee befasst. In Ihrem Podcast heißt es immer wieder, dass das eine Magie ist, die davon ausgeht und dass die verloren gehen könnte, wenn man da weiter forscht. Was ist Ihr Bild, was Sie jetzt haben von dieser Unterwasserwelt nach dieser langen Arbeit?
Ja, ich glaube, was so bleibt, ist mein Eindruck, dass ich nicht genug eigentlich weiß immer noch und dass wir uns die Zeit nehmen sollten, besser zu verstehen, wie dieses Leben da aussieht. Jetzt gerade erst im August haben Forscherinnen eine wichtige Entdeckung gemacht, dass dort unten am Meeresboden dunkler Sauerstoff entsteht, der Ursprung allen Lebens. Und das zeigt uns eigentlich, wie wenig wir wissen und dass wir genau mit diesem Demut auf die Tiefsee blicken sollten.
Das sagt Marlene Klavs, die diese neue Staffel des Enten-Podcasts hostet und die dafür viel unterwegs gewesen ist und viele Gespräche geführt hat und getaucht ist. Die Staffel heißt Land unter und die ersten 2 Folgen, die sind ab sofort zu hören auf der Seite des Futuriums oder auch überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Und ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch hier in Deutschland von Kultur.
Vielen, vielen Dank.
Das Lesen der anderen.
Wir lesen hier ja regelmäßig in andere Kulturmagazine rein, in Zeitschriften, die ja zum Glück immer noch erscheinen, wie zum Beispiel das feministische Missy Magazine, die April- und Mai-Ausgabe vom Missy Magazine. Die ist gerade erschienen und über die spreche ich jetzt mit der Co-Chefredakteurin Amina Aziz. Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Auf dem Cover des Missy Magazines ist ja diesmal eine Politikerin zu sehen, sonst ja oft eher Künstlerin, Musikerin, diesmal aber Sarah Lee Heinrich, die Teil der Grünen Jugend war, da dann ausgetreten ist, jetzt eine neue Organisation gegründet hat. Wieso Sarah Lee Heinrich auf dem Cover?
Ja, genau. Sarah Lee Heinrich mit ihren 23 Jahren. Und wir fanden das sehr spannend, was da im letzten Jahr passiert ist. Also Heinrich ist ja wie viele andere auch Teil der Generation Fridays for Future. Und sie hat mit vielen anderen jungen Menschen im letzten Jahr eben gesagt, wir wollen die Politik der Grünen Partei so nicht mehr mittragen. Wir treten aus und gründen was Neues. Und wir haben uns gefragt, was will diese neue Jugendorganisation? Was hat diese Generation quasi jetzt vor und wie wollen sie das erreichen? Und gleichzeitig ist Heinrich ja nicht nur bekannt geworden als Sprecherin der Grünen Jugend, die die Mutterpartei teilweise ja auch sehr harsch kritisiert hat, sondern auch für ihren Kampf gegen eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, also gegen Armut. Und dazu hat sie eben auch eine persönliche Geschichte zu erzählen, nämlich was Armut mit ihr gemacht hat und wie das war, in Armut aufzuwachsen. Und über all das haben wir mit ihr gesprochen.
Genau, und da fand ich es auch so spannend, dass sie auch so persönlich erzählt, wie das Politikmachen für sie so ein Schritt war, irgendwie anders auf Armut zu blicken oder auch anders darauf zu blicken. Sie schreibt ja auch darüber, dass sie früher damit gehadert hat, dass sie keine weiße Person ist und dass dieses Politikmachen ihr geholfen hat, da eben anders drauf zu blicken. Was für eine Rolle spielt da das Politikmachen? Was für ein Bild von Politikmachen vermittelt sie?
Ja, genau. Also für sie war dieses politische Engagement, so kann man das vielleicht sagen, als eine Art, ja, Empowerment. Also darin hat sie sich stark gefühlt. Sie wusste, wofür sie kämpft, und sie wollte dafür auch stark sein. Und das ging teilweise auf Kosten von so, ja, vielleicht so persönlichen Umgang mit bestimmten Sachen zu finden. Und da hat sie sich dann recht früh, mit 15 Jahren, da spricht sie dann auch offen drüber, eben in Therapie begeben, um da irgendwie auch einen Umgang zu finden, um selbstbewusster zu werden. Aber tatsächlich war so die politische Aktivität für sie etwas, wo sie mit ganz vielen Sachen also dann auch zurechtkommen konnte. Beispielsweise mit ihrer Hautfarbe oder eben auch mit dem in Armut aufzuwachsen, womit sie sich dann immer mehr anfreunden konnte. Und ja, genau, das ist eben etwas, wo wir denken, dass sich viele auch damit identifizieren können. Nicht nur Armutsbetroffene, auch rassifizierte Menschen, die sich politisch engagieren. Und da erzählt sie eben davon, wie eigentlich menschliche Begegnungen dazu führen können, dass man, auch wenn es Unterschiede gibt, dass man trotzdem merkt, okay, vielleicht haben wir doch gemeinsame Anliegen, für die wir kämpfen können. Und das fanden wir eigentlich ganz schön, als Bild das darzustellen.
Und spannend finde ich auch, dass sie über den Begriff Wokeness spricht. Sie haben ja mit ihr gesprochen und sie sagt, sie hat irgendwann so einen Wandel erlebt, da ist sie quasi von der Woke-Polizistin zum Unwoke-Sein geworden. Also sie will gar nicht woke sein. Wie meint sie das? Was ist das für eine Wandlung?
Ja, das fand ich ganz witzig, weil ich da dann auch tatsächlich nochmal nachgefragt habe, ob sie das wirklich so meint quasi, weil es ja auch so ein bisschen so ein Kampfbegriff ja. ist. Aber tatsächlich war das für Heinrich sehr wichtig zu sagen, dass sie, also sie war, man muss das verstehen, diese Generation 23 ist einfach mit dem Internet aufgewachsen und sie hat im Internet, vor allem auf Twitter, heute X, sehr viele Phasen durchlebt. Und eine Phase war eben, wo sie einfach unbedacht war und irgendwie alles Mögliche, auch diskriminierende Sachen ins Internet geschrieben hat, für die sie sich auch später entschuldigt hat. Und eine andere Phase war eben, wo sie selber sagt, dass sie da wie so eine Polizei im Internet unterwegs war und alle Leute gemaßregelt hat, was man jetzt sagen dürfe und was nicht. Und das war für sie eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es darum nicht geht, dass es nicht unbedingt immer darum geht, wer jetzt welche Frisur trägt oder ob jetzt jemand irgendwie ein falsches Wort benutzt hat oder so, sondern zu sagen, was sind eigentlich die Verhältnisse, in denen wir leben und wie können wir die Verhältnisse eigentlich ändern, selbst wenn jemand ein falsches Wort benutzt hat. Das betont sie auch, dass es ihr trotzdem natürlich wichtig ist, darauf einzugehen, wenn Menschen sich rassistisch oder transfeindlich oder sowas äußern, aber eben nicht auf jedes Wort zu schauen und da jetzt nicht so die große Sache draus zu machen, sondern im Vordergrund steht eben dieser Wandel von der Politik oder diesen Ansätzen, die es ja teilweise gibt in Wokeness, hin zu diesem, ja, wie sind eigentlich unsere Bedingungen zusammen.
Also ein sehr ausführliches Porträt sozusagen von Sarah Lee Heinrich kann man dort lesen, von Ihnen geschrieben, Amina Aziz. Und eine andere Autorin von Ihnen, die berichtet aus Syrien auch über die Lage der Frauen und des Feminismus dort. Die berichtet vom ersten Treffen der syrischen frauenpolitischen Bewegung in Damaskus, jetzt nach dem Ende des Assad-Regimes. Was kann man darüber sagen? Was ist das für eine Bewegung? Wie steht es um den Feminismus in Syrien?
Ja, das fanden wir super interessant, uns das genau jetzt anzugucken, weil die islamistische HTS ja sozusagen jetzt die Übergangsregierung bildet. Und unsere Autorin Zain Salam Assad war für uns vor Ort in Damaskus hauptsächlich und in Latakia, also dem Ort, wo jetzt ja auch Massaker an der alevitischen Bevölkerung stattgefunden haben, und hat sich das Ganze aus feministischer Perspektive mal angeguckt. Und genau, diese syrische frauenpolitische Bewegung, die gibt es schon seit 2017, aber hat jetzt erst sozusagen nach dem Sturz Assads öffentlich in Syrien agieren können. Und so geht es ganz vielen Feministinnen. Die haben während des Assad-Regimes im Untergrund gearbeitet, also haben nicht kenntlich gemacht, wer sie sind. Das war Anonymität sehr wichtig. Und das war für Zane sehr beeindruckend, auch zu sehen vor Ort, wie jetzt die Feministinnen rauskommen und sagen, nee, wir müssen uns jetzt unseren Platz am Tisch erkämpfen, weil sonst finden wir in der Zukunft nicht statt, sonst finden unsere Perspektiven in der Zukunft nicht statt.
Also so eine Mischung aus Freude und Furcht, so beschreibt sie das auch in diesem Artikel. Und den kann man natürlich nachlesen, neben vielen anderen Artikeln in der neuen Ausgabe des Missy Magazins. Ich habe darüber gesprochen mit der Co-Chefredakteurin, mit Amina Aziz. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Danke auch.
Obwohl die nächste Documenta erst in 2 Jahren stattfinden wird, 2027, kam gestern in Kassel schon ein bisschen Documenta-Feeling auf. Rund 700 Leute waren da, als die künstlerische Leiterin der nächsten Ausgabe ihre ersten Überlegungen vorgestellt hat. Naomi Beckwith, das ist die neue Leiterin, kommt aus Chicago und sagt, sie werde weder verbale noch symbolische Gewalt dulden bei der nächsten Documenta. Und sie will stattdessen zum Beispiel mehr auf Afrofuturismus setzen. Was jetzt also schon bekannt ist von der nächsten Documenta-Ausgabe, erzählt uns jetzt Ludger Fittgau. Der war einer von diesen 700 Leuten, die da gestern Naomi Beckwith erlebt haben.
Die Documenta 16 verspricht wieder poetischer zu werden als vor allem die letzten beiden Ausgaben der Weltkunstausstellung. Die haben sich bisweilen sehr im Politagitatorischen verloren. Bis hin zum platten Antiimperialismus des linken indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, das selbst vor wüstem Antisemitismus nicht zurückschreckte, um seine Agitprop-Botschaften zu übermitteln. Naomi Beckwith schwärmt da lieber vom Afrofuturismus. Die Leiterin der kommenden Documenta 16 erinnerte gestern Abend vor 700 Zuschauerinnen und Zuschauern etwa an den aus Alabama stammenden Jazzmusiker Sun Ra.
He was a musician, spent a lot of time in Chicago, and Sun Ra, whose name clearly wasn't Sun Ra when he was born.
Er war ein Musiker, der viel Zeit in Chicago verbrachte. Und Sun Ra, dessen Name natürlich nicht Sun Ra war, als er geboren wurde, entwickelte einen Mythos um sich selbst herum. Er sagte, ich bin vom Saturn auf die Erde gekommen, um eine neue musikalische Form mitzubringen. Und Sun Ra hat mit anderen diese Erzählung ausgeweitet rund um den Afrofuturismus. Es gibt einen Mythos, dass es eine Gesellschaft auf dem Meeresboden des Atlantik gibt, Traxia genannt. Dieses Gemeinwesen auf dem Meeresboden soll bewohnt sein von Leuten, die von Sklavenschiffen sprangen und auf dem Meeresboden überlebten.
At the bottom of the Atlantic Ocean called Drexia. And Drexia is inhabited by the people and their descendants who jumped from slave ships and survived at the bottom of the ocean.
Migration, das wird eines der großen Themen der Documenta 16 sein, kündigte Naomi Beckwith an. Trumps Umgang mit Migrantinnen und Migranten in ihrem Heimatland lässt die Afroamerikanerin natürlich nicht kalt. Aber sie sieht auch, wie wichtig das Thema für Europa ist.
Haunting these questions above about the US are also issues in Waze's Documenta project foregrounded as well.
Das betrifft die Interaktion zwischen dem sogenannten Süden und dem Norden. Diese Fragen sind dringend in einem Zeitalter der Massenmigration. Und ich bleibe interessiert an den Einzelnen, die emigrieren.
And I remain interested in the ever-shifting status of the migrating subject.
Aus dem Publikum gefragt, ob sie nicht Sorge habe, dass die nächste Documenta jede kritische Debatte, die etwa von Freundinnen und Freunden Palästinas angeregt werde, sofort unterdrücken werde, betont Naomi Beckwith, jedwede Diskriminierung werde sie nicht tolerieren, egal welche Gruppe davon betroffen sei.
Thank you. Those are some very pointed questions and one in which I'm not surprised to see, of course. I know the context of Documenta 15.
Danke für die zugespitzte Frage, die für mich nicht unerwartet kommt. Ich kenne den Kontext der Documenta 15. Ich habe einige der Reaktionen gesehen. Ich möchte vorab eines betonen. Menschliche Würde meint menschliche Würde. Für mich ist Würde absolut universell. Ich weiß, dass Universalismus für einige Leute ein problematischer Begriff ist. Aber für mich ist wichtig, genuinen und egalitären Respekt vor jeder und jedem zu haben, ohne Ausnahme. Gleichzeitig müsse kritischer Diskurs und sichtbarer Protest möglich bleiben, auch bei der kommenden Documenta 2027. In ihrer Arbeit im Guggenheim-Museum in New York habe sie auch schon mit Protestaktionen in den Ausstellungsräumen zu tun gehabt, betont sie.
While discussing this on a case-by-case basis for years, we were able
Wir haben das von Fall zu Fall diskutiert, aber mehrere Jahre lang. Und wir haben im letzten Jahr mit unseren Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Praxis entwickelt, die wir das erste Prinzip genannt haben. Dieses Prinzip erlaubt freie Meinungsäußerung, während gleichzeitig verbale und physische Gefahr gebannt wird. Damit haben wir die Flexibilität, Situationen aktiv zu gestalten.
We have the flexibility to negotiate situations, not simply react to them.
Naomi Beckwith zeigte gestern Abend Fotos von Protestbannern, die im spektakulären Treppenhaus des Guggenheim-Museums in New York die Solidarität mit iranischen Frauen einforderten. Zu den Künstlerinnen und Künstlern, die sie zur nächsten Dokumenta einladen will, wollte sich Naomi Beckwith gestern noch nicht äußern. Klar wurde, sie knüpft an die Ausstellungen in Kassel an, die nicht mehr eurozentristisch waren und die Perspektiven des globalen Südens abzubilden versuchten. Gemütlich wird es dabei wohl nicht unbedingt. Ob der Meeresboden des Afrofuturismus oder die dystopischen Felder eines Anselm Kiefer aus den 1980er Jahren oder die abstrakte Plastik am Seeufer ihrer Geburtsstadt Chicago. Die Hinweise, die Naomi Beckwith gestern Abend auf ihr künftiges künstlerisches Konzept für Kassel gab, versprechen poetische Spannung. Die Neugier ist geweckt.
Das sagt Dr. Ludger Fittgau nach dieser ersten Präsentation für die Dokumenta 16, die dann in 2 Jahren, 2027, stattfinden wird.